Ja, das, was du gesagt hast am Anfang, das ist natürlich auch mein Wunsch, dass das, was ich jetzt hier weitergebe, nicht einfach nur Gedanken sind, sondern dass wir das auch prüfen und fragen, was möchte Gott uns heute Morgen sagen durch die Bibel, durch die Predigt und was bedeutet das für unser Leben? Ich denke, ich habe mir ein Thema rausgesucht, wo vielleicht alle sagen, ja klar, damit bin ich einverstanden, da stimme ich zu. Jesus sagt mal und das Alte Testament sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist sicher ein Bibelvers, den ganz viele Leute in der Schweiz schon mal gehört haben, ob Christ oder Nicht-Christ, ob Kirchgänger oder Nicht-Kirchgänger. Nächstenliebe, damit hat niemand ein Problem. Aber was ist das eigentlich, Nächstenliebe? Was meint man damit? Und welche Bedeutung hat Nächstenliebe für unser Leben? Und was bedeutet das konkret? Darüber möchte ich heute ein bisschen mit uns nachdenken und uns hineinnehmen in eine ganz bekannte Geschichte in der Bibel aus Lukas 10. Und es bewegt mich einfach, weil ich merke, Nächstenliebe ist in der Schweiz überhaupt nicht umkämpft. Also wir machen einmal im Jahr machen wir eine Kleidersammlung für ein Ehepaar in Rumänien. Der Vorgänger, Pastor, der Michael Simonis, der ist jetzt ein Kur, vielleicht kennt ihn der ein oder andere auch, der kommt aus Rumänien und der hat eine Frau in Rumänien gekannt, ein Ehepaar, die ganz unbürokratisch und direkt Leuten helfen. Und wir machen jedes Jahr eine Hilfsgütersammlung für Rumänien, Licht im Osten, transportiert die Sachen für uns dorthin zu diesem Ehepaar. Und ich bin immer wieder beeindruckt, was wir bekommen. Also letztes Mal, das war im April, kurz nach Ostern, haben wir wirklich ein 40-Tonner gefüllt und hatten noch mehr Sachen. Sie mussten sogar noch mal aus dem Lager in Frauenfeld mit einem kleineren Lastwagen kommen. Den haben wir dann nicht ganz gefüllt. Aber mich fasziniert es immer wieder. Und davor war die Sammlung letztes Jahr im August, also ist gar nicht ein Jahr vergangen. Und wir haben so viele Sachen und die Leute sind so großzügig und bringen. Und ich glaube, das steckt auch irgendwie in der DNA der Schweiz drin, dass man wirklich großzügig ist und spendet. Ich meine, wenn man sieht, wie die Glückskette-Aufrufe laufen oder so, da lassen sich die Schweizer einfach nicht lumpen. Das muss man wirklich offen sagen. Oder Nächstenliebe hat eine gute Tradition. Und offensichtlich scheint es in einem drin zu stecken, dass man teilt, dass man das, was man Gutes hat, nicht nur für sich behält, sondern auch an andere weitergibt. Aber wenn man mal jetzt sich fragt, was ist denn damit gemeint, dann muss man ja mal auch überlegen, wo kommt das Ganze her? Warum haben wir diese Tradition? Und ist das, was wir vielleicht gesellschaftlich verstehen, ist es vielleicht gar nicht alles, was man dazu sagen kann? Was meint denn Jesus damit? Und der bekannte Text aus Lukas 10 ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter und die beginnt ja damit, dass ein Gesetzeslehrer, also ein Experte für das Alte Testament, damals gab es ja noch kein Neues Testament, dass ein Experte, ein Fachtheologe oder einer, der damals anderen Leute die Bibel erklärt hat, sozusagen, der kommt zu Jesus und fängt mit ihm ein Gespräch an. Und ich habe gedacht, ich mache so, dass ich den Bibeltext jetzt mal vorlese und danach werden wir dann einige Sachen zusammen durchgehen. Aber damit ihr den Text einmal zusammenhängend gehört habt, lese ich einfach mal aus Lukas 10 die Verse 25 fortfolgende. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Also da geht es sozusagen nicht nur ums Fachsimpeln, sondern er will mal checken, wo steht dieser Jesus? Hat er auch das Alte Testament im Griff? Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Also Jesus macht es sehr clever, oder? Er lässt sich da nicht aufs Glatteis führen und gibt direkt eine Antwort, sondern stellt die Gegenfrage, sagt, kitzelt ihn so ein bisschen bei seiner Ehre. Mann, die Frage muss nicht ich dir beantworten, die kennst du ja, die Antwort. Und der Mann, der lässt sich da auch nicht weiter lumpen, sondern er antwortet direkt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Wer ist mein Nächster? Darauf erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte zu Jesus ihm, dann geh und mach es ebenso. Ich finde das eine ganz beeindruckende Geschichte. Also dieser Gesetzeslehrer, der eigentlich Experte für das Gesetz ist, der stellt diese Frage offensichtlich nicht, um eine Antwort zu bekommen, sondern er stellt diese Frage, um Jesus auf die Probe zu stellen. Und als er die Antwort bekommt, dann dreht Jesus sozusagen den Spieß herum und sagt, jetzt, du kennst die Antwort, was steht im Gesetz, was liest du dort? Und diese Antwort, die der Gesetzeslehrer gibt, kommt tatsächlich aus dem Alten Testament, oder? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Menschen mit Menschen lieben wie dich selbst. Und da besteht überhaupt gar kein Zweifel, da haben sie völlige Einigkeit. Und ich denke, das ist eine ganz interessante Stelle und das ist eigentlich auch so das Erste, was mir mal wichtig geworden ist, wenn es um Nächstenliebe geht, dass wir uns bewusst machen, dass das nicht einfach nur eine gesellschaftliche Tradition ist. Und dass es nicht einfach nur eine gute Gepflogenheit ist in unserer Gesellschaft, sondern dass dahinter eigentlich Gottes Wille steht. Dass wir merken, das ist keine menschliche Regel, sondern eigentlich kommt es aus Gottes Gesetz, aus Gottes Herzen, dass er sagt, ihr sollt für eure Mitmenschen da sein, ihr sollt euch mitmenschlich behandeln, ihr sollt eure Nächsten lieben wie euch selbst. Das ist nicht auf gesellschaftlichem oder kulturellen Konsens gewachsen, sondern, das ist mein erster Punkt, Gott will Nächstenliebe. Gott will das. Und dahinter steht sozusagen er mit seiner Autorität. Es geht um das, was Gott wirklich am Herzen liegt. Und nicht nur eine moralische Pflicht oder nicht nur eine gute Gepflogenheit, sondern ein Kernanliegen Gottes. Und ich denke, in dieser Antwort, die der Gesetzeslehrer gibt und der Jesus ja zustimmt mit dem Doppelgebot der Liebe, so nennt man das in der Theologie, ist in zweierlei Hinsicht überraschend. Die erste Überraschung in diesem Text oder in diesem Doppelgebot ist eigentlich, dass die Antwort eben von jemand kommt, der sich mit dem Alten Testament ausgekannt hat. Der in der Zeit gelebt hat, wo das Alte Testament mit seinen Gesetzen auch noch Gültigkeit hatte, für in jeglicher Hinsicht. Damals gab es noch einen Tempel, damals gab es die Opfer, anders als heute. Damals hat man sich an das Alte Testament gehalten. Und das Spannende ist, wenn ich uns jetzt so eine Aufgabe geben würde und sagen würde, formuliert mal für euch selbst oder falls ihr mit jemand anders mal ins Gespräch kommt, formuliert mal eine Zusammenfassung vom Alten Testament. Was sind die wichtigsten Dinge im Alten Testament, oder? Da würden viele europäische Christen würden sagen, oh, ganz, ganz schwierig. Wo fange ich da bloß an, oder? So viel Gewalt und so viel Gesetze und so viel Regeln und so viel Opfer und Blut. Würden wir Hand aufs Herz auf die Idee kommen, dass Liebe die Kernantwort ist, die 2 Juden miteinander abmachen. Könnte man fast einen Witz draus machen, oder? Treffen sich 2 Europäer und reden über das Alte Testament, sagen die, keine Ahnung, was da drin so wichtig ist. Treffen sich 2 Juden, sagen, ist doch klar, Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Und da merken wir, wie viel da eigentlich drin steckt und wie wenig wir bisher Gott und das Alte Testament verstanden haben, wenn wir diese Antwort nicht von uns aus geben würden. Gott will Nächstenliebe. Das hat jeder Jude verstanden. Das war tatsächlich Konsens in der Zeit damals. Gott ist nicht einfach kompliziert oder brutal oder will Tieropfer, sondern Gott will Liebe. Dass wir den Vater lieben, das ist keine christliche, sondern eigentlich etwas, was im jüdischen Kontext kommt. Und dass wir unsere Nächsten lieben, ist keine humanitäre Tradition, sondern stammt aus Gottes Willen und Herzen, ist ins Gebot eingeflossen und wurde von Jesus bestätigt. Und da müssen wir einfach merken, Liebe und Gebote sind kein Gegensatz für Gott, sondern sind ein perfektes Paar. Natürlich müssten wir das jetzt mal noch konkreter diskutieren. Woran wird denn das deutlich im Alten Testament, dass es hier wirklich um Liebe geht? Aber in die Tiefe können wir jetzt natürlich nicht einsteigen. Aber solange Liebe und das Alte Testament für uns ein Gegensatz ist, haben wir weder die Liebe verstanden noch Gott verstanden. Und in unserer gesellschaftlichen Diskussion heißt es ja immer, Liebe kenne keine Regeln. Und da merken wir, dass das gar nicht sein kann. Sondern wenn wir Liebe richtig verstehen, dann werden wir verstehen, dass die Gebote der Liebe überhaupt nicht im Weg stehen, sondern der Liebe dienen. Liebe und Gebote sind ein perfektes Paar. Und noch was Zweites finde ich an dieser Antwort ganz, ganz, ganz essentiell. Dass nämlich nicht einfach nur der Auftrag kommt, deinen Nächsten zu lieben und zu sagen, jetzt reiß dich endlich mal am Riemen, nimm dich nicht so wichtig, sei großzügig und teile, sondern dass Jesus und der Gesetzeslehrer beide sagen, weißt du, neben dieser Nächstenliebe hat es noch ein erstes und gleichstehendes Gebot, nämlich, dass du Gott lieben sollst. Gottes Liebe und Nächstenliebe gehören zusammen. Und wenn man sie trennt, dann verhungern sie, dann verkümmern sie, dann sind sie nicht mehr das Original. Jesus und der Gesetzeslehrer sagen, Gottes Liebe und Nächstenliebe sind gemeinsam Gottes Willen. Und wenn wir verstehen wollen, was dahinter steckt, dann müssen wir uns vielleicht noch mal ein paar Gedanken dazu machen. Denn womit beginnt denn Gottes Liebe? Dass wir Gott lieben. Die beginnt ja gerade nicht damit, und das ist auch im Alten Testament so. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Liebe zu Gott beginnt niemals damit, dass wir sagen, das wäre jetzt eigentlich noch schön, dass ich Gott liebe. Die beginnt nicht bei uns, sondern sie beginnt bei Gott. Die gesamte Heilsgeschichte von 1. Mose bis zur Offenbarung müssen wir uns eines vor Augen halten. Gott kommt immer auf uns zu. Gott kommt uns immer mit seiner Liebe entgegen. Er schafft diese Welt. Er beruft das Volk Israel. Er führt das Volk Israel aus Ägypten. Er schenkt diesem Volk ein Land. Er beruft die Könige. Er gibt die Verheißungen. Er schließt einen Bund mit uns, nicht wir. Gott liebt uns. Und unsere Liebe zu Gott ist nur eine Antwort darauf. Ist nie und nimmer, dass wir uns Gottes Liebe verdienen müssen, sondern Gott liebt uns. Und wenn wir das mal verstanden haben und dann mit Liebe antworten, dann verändert sich unser Blick auf diese Welt. Dann verstehen wir ganz, ganz neu, dass die Menschen, die uns umgeben, nicht einfach nur dazu da sind, uns zu nerven, sondern dass sie auch von Gott geliebt sind. Dass der vor mir auf der Autobahn schleicht, oder der sich an der Kasse nach vorne drängelt, oder der das letzte Brot kauft, was ich haben möchte, oder der mehr verdient, oder der mehr Macht und Einfluss hat, dass der auch von Gott geliebt ist. Und dass meine Aufgabe ist, nicht ihm eins auf den Deckel zu geben, sondern dass meine Aufgabe ist, ihn auch zu lieben. Dass der arm ist oder krank ist oder schwach ist oder süchtig ist, dass der auch im Gefängnis der Sünde sitzt und auch Gnade nötig hat, so wie ich. Und dass ich aus Gottes Perspektive dazu berufen bin, ihn zu lieben. Und damit beginnt Nächstenliebe. Sie beginnt damit, dass Gott mich liebt, dass ich Gott liebe und aufgrund von meiner Liebe zu Gott auf einmal den Nächsten ganz anders sehe. Und ich hoffe, wir merken schon an der Stelle, Nächstenliebe, ich sage das nochmal, ist Gottes Gebot, ist Gottes Wille, ist nicht einfach nur Tradition oder gesellschaftliche Gegebenheit. Nächstenliebe ist viel, viel mehr als eine gute Tat pro Tag, ist viel mehr als Pfadfinderpflicht, ist viel mehr als Gutes zu tun, wenn ich gerade mal die Möglichkeit dazu habe. Sondern wir merken, Nächstenliebe ist eine der grundlegenden Haltungen, wie wir durch diese Welt gehen. Es ist eine Einstellungsfrage zu Menschen zunächst mal. Es geht um unser Denken über Menschen. Bevor ich das Portemonnaie zücke und jemand was gebe oder ich meinen Kleiderschrank ausräume, geht es darum, was in meinem Herzen los ist. Nächstenliebe prägt, wie ich andere Menschen sehe, wie ich über sie denke, wie ich mit ihnen umgehe. Und jetzt merken wir, das Gespräch könnte eigentlich zu Ende sein. Aber der Gesetzeslehrer, der denkt, na, Jesus, so einfach ist die Geschichte ja auch nicht. Und vielleicht finden wir uns da drin wieder, oder? Vielleicht hat der Gesetzeslehrer gedacht, ja, niemand kann alle Menschen lieben. Wenn du wüsstest, was ich für Nachbarn habe oder was ich für einen Chef habe. Und dann sagt der Gesetzeslehrer im Grunde genommen zu Jesus, Jesus, jetzt lass uns doch mal darüber reden, wie können wir das denn machbar machen? Oder wir müssen das jetzt irgendwie einschränken. Es muss doch eine Gruppe von Leuten geben, auf die ich mich konzentrieren kann und die anderen, die dürfen mir dann egal sein. Zum Beispiel die, die jenseits des Mittelmeeres leben. Oder die Ausländer. Die könnten mir ja eigentlich egal sein. Oder die, die in anderen, die in der Europäischen Union leben. Haben sie ja selber entschieden, selber schuld. Okay, ich will nicht zu politisch werden. Ich bin auch nicht jetzt nur einseitig politisch irgendwie links oder so. Überhaupt nicht. Aber ich möchte gerne ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und die Frage ist ja, ob wir nicht das Problem haben, dass wir... Ja, es ist nicht ganz so einfach zu definieren, was Liebe ist und wie Nächstenliebe dann konkret aussieht. Das stimmt. Aber ich glaube, viel von dem Wirrwarr, den wir beim Thema Liebe haben, kommt daher, dass wir nicht Gott ins Zentrum stellen, sondern den Menschen ins Zentrum stellen. Und uns fragen, welche Menschen soll ich denn lieben und nicht fragen, eben mit welchen Augen möchte eigentlich Gott, dass ich Menschen sehe. Und was hat mir Gott gegeben, um anderen Menschen zu dienen? Und wir werden merken, Jesus dreht die Frage nämlich um und erklärt dem Gesetzeslehrer, die eigentliche Frage ist nicht, welche Menschen du lieben sollst. Und er erzählt es ihm nicht einfach so als Argument, sondern erzählt eine Geschichte. Eine sehr provokative Geschichte. Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter oder barmherzigen Samaritaner hat ja einiges an Sprengkraft für den Gesetzeslehrer. Denn wenn man sich überlegt, dass er ein Gesetzeslehrer war, dann hat er wahrscheinlich ja in seinem Umfeld Priester und Leviten gehabt. Leute, die er kannte. Die haben ja im Tempel gelebt, im Tempel gearbeitet oder sind immer wieder in den Tempel gegangen, um dort zu arbeiten. Die haben ja das ausgeführt, was die Gesetzeslehrer gesagt haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Gesetzeslehrer irgendwo in seinem Bekanntenkreis und Umfeld Priester und Leviten hatte. Und die zweite Sprengkraft, die in diesem Text und dieser Geschichte vorkommt, ist ja, dass Jesus jemanden nimmt, der nicht so beliebt ist bei den Juden, nämlich einen Samaritaner. Also einer, der in Samarien gelebt hat, und die Samaritaner, die waren ja nicht so gläubig, wie der Gesetzeslehrer gerne hätte. Auch Jesus war nicht der Meinung, dass es alles gut ist, aber wenn man sich in die Zeit zurückversetzt, ist es nicht ganz so einfach. Ich habe da auch nochmal nachgelesen, was waren das denn für eine Gruppe, wie ist die entstanden? Normalerweise sagt man, dass sie dadurch entstanden ist, dass die Assyrer da sozusagen Leute mit anderen Religionen angesiedelt haben. Das war sozusagen eine der politischen Methoden der Assyrer, als die Juden im babylonischen Exil waren. Also zuerst waren es ja die Assyrer, dann waren es die Babylonier, dann waren es die Perser. Als die Juden da im Exil waren und Jerusalem vernichtet war sozusagen, Wurden da andere Völker angesiedelt, ganz gezielt mit ihren Religionen, und man hat immer gesagt, so ein bisschen ein Synkretismus. Aber im Grunde genommen geht man heute davon aus, dass die Gruppe, die Jesus da beschreibt, das waren Tora-Gläubige, also die haben an die fünf Bücher Mose geglaubt. Auf dem Garizim, auf diesem Berg, gab es ein Heiligtum, da wurden auch die ganzen Opfer dargebracht. Die Samaritaner, die waren einfach der Überzeugung, dass nicht Jerusalem das heilige Zentrum des Judentums sei, sondern der Garizim. Und sie haben auch neben den fünf Büchern Mose keine anderen Bücher anerkannt aus dem Alten Testament. Der einzige Prophet, der es ihrer Meinung nach gab, war der Mose. Und alle anderen Propheten waren ungültig. Und es gab deswegen eine gewisse Konkurrenzsituation. Und man nimmt sogar an, dass Priester aus Jerusalem das ursprünglich gegründet haben, da im Garizim, sozusagen als Konkurrenz. Und dass dann auch Leviten nachgezogen sind. Und dass da sozusagen ein Widerstreit zwischen der Bevölkerung stattgefunden hat. Die einen haben gesagt, Jerusalem ist der heilige Ort. Und die anderen haben gesagt, der Garizim ist der heilige Ort. Und jetzt erzählt Jesus diese Geschichte, und ihr merkt, da kommen Priester und Leviten und Samaritaner vor, einem Gesetzeslehrer, der im Judentum verankert ist, und provoziert ihn damit. Er sagt, wenn du Nächstenliebe verstehen willst, dann möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Und der entscheidende Unterschied ist ja, dass er diesem Gesetzeslehrer sagt, schau, die Priester und Leviten, die sehen zwar hin, aber die tun nichts. In unserem Text heißt es, dass der Priester und der Levit diesen Mann, der unter die Räuber gefallen ist, gesehen hat. Die haben den nicht übersehen. Und dem Mann, der von den Räubern verprügelt und ausgeraubt worden ist, dem geht es wirklich schlecht, der ist halbtot. Also da liegt einer im Sterben auf dem Boden. Und die Priester und die Leviten, die Leute aus Jerusalem, die im Tempel ihren Dienst tun, die gehen einfach an ihm vorbei. Und sagt Jesus im Grunde genommen, das ist ein Skandal. Wenn du Gott liebst, kannst du das nicht machen. Das hat der Samaritaner verstanden. Der, den ihr verachtet als Juden, der hat es verstanden. Und der geht hin. Und das ist ja so, religiöse Menschen haben manchmal Probleme damit, sich konkret in ihrem Verhalten zu ändern. Religiöse Menschen haben manchmal Probleme damit, dass sie sozusagen denken, nur weil sie das Richtige glauben, würden sie zur Elite gehören. Und Jesus sagt dem Gesetzeslehrer und auch uns, weißt du, wenn dein Glaube nicht zur Tat wird, wenn du nicht etwas tust, dann verpasst du etwas ganz Entscheidendes von dem, was Jesus dir sagen möchte. Christentum ist keine Zustimmungsreligion. Christentum besteht nicht darin, dass ich einmal zugestimmt habe und dann regelmäßig in Gottesdienst komme, sondern der Glaube an Jesus Christus verändert meinen Alltag, verändert die Art und Weise, wie ich mit Geld umgehe, wie ich mit Zeit umgehe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich denke, verändert mein ganzes Leben. Das Christentum ist keine Aufgabe für den Sonntagmorgen, sondern der Glaube an Jesus Christus ist etwas Lebensveränderndes. Und er sagt, das muss sich radikal viel ändern. Und diese Nächstenliebe, die Jesus hier zeigt, die ist ja unglaublich kostspielig. Und vielleicht möchte ich das einfach an der Stelle auch mal erklären. Der Samaritaner, was der macht, das ist unglaublich aufwendig. Führen wir uns das doch mal vor Augen. Er nimmt sich Zeit. Also der ist ja auch irgendwohin unterwegs. Der wird ja auch irgendwelche Pläne haben. Der wird auch irgendwelche Termine haben. Und er bremst, steigt ab von seinem Reittier, nimmt sich Zeit für diesen Verwundeten. Dann hat er riesigen Aufwand. Er pflegt den sozusagen, wäscht ihm die Wunden, versorgt diese Wunden provisorisch, bringt ihn dann mit seinem Reittier in eine Unterkunft, übernachtet dort noch zusätzlich und er sagt dann noch hier dem Wirt, hier hast du Geld, das was er ihm gibt, das sind 2 Tageslöhne. Und es reicht wahrscheinlich für 24 Tage Pflege. Und er sagt, wenn es hinterher noch mehr gekostet hat, dann komme ich wieder und bezahle es. Das ist ein unglaublicher Aufwand, der da treibt. Nächstenliebe ist kostspielig. Nächstenliebe wird konkret und ist kostspielig. Und er übernachtet auch nochmal. Das kann man ja, also wann würden wir das machen? Oder für uns in unserer Tradition ist Nächstenliebe vielleicht, dass ich dem Bettler in der Fußgängerzone 5 Franken gebe. Oder Nächstenliebe ist vielleicht, dass ich die Kleider, die ich nicht mehr trage, in den Sack stecke. Und das ist nicht schlecht. Aber die Frage ist, ist das Nächstenliebe? Was kostet uns das denn? Wo wird denn ein Teil unseres Einkommens wirklich dafür investiert, dass Menschen gut gehen? Geben nur wir von unserem Überfluss? Ist das, was wir machen, dazu da, dass wir unser schlechtes Gewissen beruhigen und uns gut fühlen? Oder haben wir wirklich den Menschen im Blick? Natürlich, in gewisser Weise haben wir ein riesiges Problem als Christen inzwischen. Denn wir haben viele der guten humanitären Traditionen, angefangen von Spitälern oder Waisenhäusern, haben ja irgendwo Wurzeln im Christentum. Das, was der barmherzige Samaritaner dazu macht, hat viele Christen dazu angeleitet, auch Schulbildung und so weiter. Und wir haben relativ viel, was Nächstenliebe ist, institutionalisiert. Institutionalisiert. Oder? Wir haben zum Beispiel gerade einen Asylbewerber, der ist abgelehnt worden, ist immer noch geduldet, aber der will jetzt zurück in den Südsudan. Und da denken wir natürlich als erstes, klar, wir sind schon bereit, dich zu unterstützen, aber lass uns mal mit den Behörden reden, wie jetzt der Weg ist und was du für Geld bekommen kannst. Es gibt da ja so Programme mit Starthilfe, wenn er zurückgeht. Und dann fängt dieser ganze Behördenirrsinn an. Und das ist ja auch nicht schlecht, aber ich sage einfach, das fordert uns heraus, Nächstenliebe wirklich zu leben, weil wir so viel institutionalisiert haben und denken, ja, wenn es dir schlecht geht, dann geh doch zum Sozialamt, dann geh doch zu den Fachstellen und lass dich da mal beraten. Aber es ist ja auch unser Auftrag, uns um die Menschen zu kümmern. Und die Frage ist ja schon, wo sehe ich Menschen in meinem Umfeld, denen es nicht gut geht und denen ich helfen kann? Wo gibt es Menschen, für die ich bereit bin, mich selbst und meinen Besitz zu investieren? Oder vielleicht fange ich auch einfach mal klein an. Wo gibt es Menschen, denen ich zuhören kann? Klar, wenn jetzt jemand halbtot auf der Straße liegt, dann rufe ich auch die Ambulanz. Oder? Und das ist ja auch gut. Aber wo sind die Menschen, die vielleicht niemanden haben, der ihnen zuhört? Menschen, die sich keine Zeit nehmen. Menschen, mit denen sonst niemand redet. Menschen, die niemand einlädt zum Essen. Menschen, für die niemand betet. Das wären vielleicht Menschen, für die wir mal die Augen aufmachen könnten. Und das ist ja das Interessante an der Geschichte, dass Jesus eben diese Frage, wer ist mein Nächster, umdreht. Das habe ich vorhin schon angedeutet, ich noch kurz erklären. Jesus sagt ja am Ende seines Textes nicht so, wer war denn jetzt der Nächste für den Priester, Leviten oder Samaritaner? Sondern er fragt, wer ist denn dem Nächster geworden, der unter die Räuber gefallen ist? Versteht ihr? Der Gesetzeslehrer fragt, wer ist mein Nächster? Und Jesus sagt, stell dir mal die umgekehrte Frage, wem kannst du Nächster sein? Wem kannst du mit deinen Gaben, Fähigkeiten, mit deinem Besitz dienen? Ohne zu erwarten, dass du eine Revanche bekommst oder und ihm wirklich helfen kannst. Wo bist du bereit, Nächster zu sein? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich möchte noch einen letzten Punkt bringen. Einfach, dass wir uns bewusst machen, Nächstenliebe ist nicht nur Gottes Gebot, Nächstenliebe ist nicht einfach nur darf mich auch was kosten, sondern das Letzte ist, Nächstenliebe überwindet Grenzen. Es gab damals soziale Grenzen oder sogar religiöse, gesellschaftliche Grenzen. So nach dem Motto, das tut man nicht. Jesus war ja mal auch in Samarien und hat dann mit einer Frau am Brunnen geredet, oder? Da haben sich die Jünger ja dann gewundert, was macht der da? Einkaufen gegangen sind sie schon, aber so wirklich abgeben mit den Leuten, das macht man nicht. Und auch hier lässt ein Samaritaner alles stehen und liegen, um einem Juden zu helfen. Das sind sicher auch persönliche Grenzen, die er da überschreitet. Und die Frage ist doch, wo sind die Grenzen in unserer Gesellschaft? Wo sind die Menschen oder die Situationen, in die wir reingehen müssten? Wo gibt es Häuser oder auch Bereiche in unseren Dörfern und Städten oder Wohnbezirken oder Häusern, wo gibt es Türen, wo wir sagen würden, ja, also da passe ich gar nicht hin. Oder mit dem würde ich mich nie abgeben. Vielleicht will Jesus uns sagen, bist du bereit, Grenzen zu überschreiten? Falsche Grenzen. Grenzen, die es in Gottes Herz und in Gottes Augen gar nicht gibt. Grenzen, die nicht von mir sind. Jesus sagt nicht, der Samaritaner hat alles richtig gemacht, aber er provoziert den Juden und auch uns damit. Vielleicht geht es ein bisschen zu weit zu sagen, wenn er das Gleichnis heute und uns erzählen würde, wäre es vielleicht ein Muslim, der so vorbildlich lebt, oder ein Zeuge Jehova. Aber vielleicht verstehen wir, wenn wir den Vergleich machen, eher noch, worin die Provokation steht. Sind wir bereit, Grenzen zu überschreiten? Wie denken wir zum Beispiel über Zeugen Jehovas? In Zürich am Bahnhof stehen sie immer wieder. Ich laufe da auch relativ schnell vorbei. Aber wie denken wir über die Menschen? Haben wir schon mal überlegt, denen ein Geschenk zu machen? Einen Blumenstrauß zu kaufen und zu sagen, ich glaube nicht das Gleiche wie Sie, aber ich bin davon überzeugt, dass ich eine wichtige Botschaft für Sie habe. Haben wir uns schon mal überlegt, so jemanden zu einem Döner einzuladen oder auf eine Bratwurst? Vielleicht ist es eine annähernde Provokation, wie sie der Gesetzeslehrer empfunden hat. Nächstenliebe, was ist das eigentlich? Die Frage habe ich gestellt. Nächstenliebe ist keine Frage der guten Tat. Nächstenliebe ist eher eine Frage unseres Lebensstils, unserer Haltung, Menschen gegenüber, unseres Denkens. Und ich glaube, wahre Nächstenliebe fangen wir an zu leben, wenn wir verstehen, Gott liebt die Menschen. Gott liebt sie und sehnt sich danach, dass nicht nur ich zu ihm komme, sondern dass auch alle anderen zu ihm kommen. Es geht nicht nur darum, dass Gott mich liebt, sondern dass mein Lebensstil auch zeigt, Gott liebt andere. Das heißt nicht, dass ich alles gut heiße, was andere machen oder denken oder glauben. Das heißt nicht, um in meinem Beispiel zu bleiben, dass ich davon überzeugt bin, dass Muslime an das Richtige glauben oder Zeugen Jehovas. Aber ich glaube, dass die Menschen von Gott geliebt sind, dass ich den Auftrag habe, ihnen in Wort und Tat von Jesus zu erzählen. Nächstenliebe gibt meinem Leben auch einen tieferen Sinn. Denn ich bin nicht nur unterwegs, um mein eigenes Programm zu leben, sondern wer anfängt, andere Menschen so zu lieben und so zu sehen, wie Gott sie liebt, der fängt an, Gottes Willen zu tun. Der fängt an, Gottes Botschaft weiterzugeben. Und mein Leben wird sinnvoll, weil ich nicht nur etwas gebe, was ich nicht mehr brauche, sondern auch was gebe, was dem anderen dient. Mein Leben wird sinnvoller, weil ich merke, ich teile das, was ich habe, damit ein anderer auch reich wird. Und dabei werde ich reich, weil ich liebe. Und dann geht es nicht mehr nur um materielle Transaktionen, sondern darum, dass ich mit meinem Herzen einem anderen Menschen begegne und in ihm das entsteht, was Gott mit ihm vorhat, was Jesus für sein Leben möchte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin damit eingestiegen, dass ich gesagt habe, das ist eine gute gesellschaftliche Tradition. Und das glaube ich ja. Aber ich glaube, wenn wir als Christen Jesus nachfolgen, dann darf es für uns auch mehr sein. Dann darf es uns herausfordern. Und dann dürfen wir ruhig jeden Tag hören, was Jesus diesem Gesetzeslehrer sagt. Geh hin und tu das Gleiche. Ich will beten. Herr Jesus Christus, dass deine Liebe nicht bei mir aufhört oder dass deine Liebe mir gilt zunächst mal, das ist manchmal schon schwer nachzuvollziehen. Und es macht mich immer wieder froh, dass ich merke, du liebst mich, du liebst uns, du liebst Menschen und du gehst auf uns zu und zeigst uns deine Liebe schon lange, lange bevor wir dich geliebt haben. Und ich möchte dir danken dafür, dass wir mit unserem Leben Teil von deiner Liebesbewegung sein dürfen, wo nicht Gleichgültigkeit und einfach nur falsche, oberflächliche Toleranz da ist, sondern wo die Sehnsucht danach da ist, dass das Leben der anderen gelingt und das Leben der anderen in Verbindung mit dir bekommt. Und du siehst die Not in unserer Gesellschaft. Du siehst so viele Menschen, die einsam sind. Du siehst so viele Menschen, die verloren sind. So viele Menschen, die gefangen sind in Abhängigkeiten, in Beziehungen, in Süchten oder vielleicht auch in Unwahrheiten, in falschen Religionen. Und wir selbst haben das erlebt, wie du unser Denken befreit hast, wie du unser Herz befreit hast, wie du bei uns auch die Macht der Sünde gebrochen hast. Und wir wünschen uns, dass es in unserem Umfeld geschieht. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns die Augen Gottes schenkst, wenn wir in den Alltag zurückkehren. Dass du uns die Augen schenkst, mit denen du die Menschen siehst. Und dass du uns ein Herz schenkst, wie du es hast. Und dass du uns eine Zunge schenkst, die deine Worte weitergibt. Und dass du uns auch zeigst, was wir mit unserem Portemonnaie oder mit unseren Händen tun können, damit Menschen dich kennenlernen und von dir hören und dass es ihnen besser geht. Ich danke dir für die Möglichkeit, heute darüber nachzudenken und ich danke dir damit dafür, dass du mit uns in den Alltag gehst und dass du uns zeigen kannst, wo wir das tun können, was du uns sagst. Amen.